Halleluja, lasst uns unsere inneren Augen öffnen. Mit unseren äußeren Augen ist es egal, ob sie jetzt auf sind oder nicht. Mach das, was für dich jetzt am besten ist. Aber schau mit deinem inneren Auge auf Jesus. Er ist jetzt hier. Er ist hier in diesem Raum. Er sagt, wenn zwei oder drei sich zu mir hin versammeln, zu meinem Namen hin versammeln, da bin ich in ihrer Mitte. Und in der Tat, wir haben gehört, heute ist Jesus unter anderem hier. Er möchte Menschen befreien von Bindungen. Dinge, die sehr im Verborgenen sind. Aber gleichsam möchte er kommen als ein Gott, der nicht gesetzlich ist, weil Gott ist nicht gesetzlich. Er ist nicht das Gesetz, er ist Gott. Er liebt dich, er liebt dich, er liebt dich. Und er hat einen Plan für dein Leben und er möchte, dass dieser Plan zustande kommt. Und er setzt alles ein, damit das geschieht. Er setzt alles ein, er hat seinen Sohn gesandt. Jesus ist gekommen, er hat geblutet, er hat gelitten. Warum? Er möchte, dass du in deine Berufung hineinkommst, dass du in das hineinkommst, was er geplant hat. Und die ganze Menschheit hineinkommt in das, was Gott geplant hat. Und wir begehren, Herr, wir sagen, komm heute ganz neu, ganz frisch mit Offenbarungserkenntnis. Wir wollen dich erkennen, wie du wirklich bist. Wir wollen auch keine Lehrmeister sein gegenüber anderen Denominationen oder anderen Kirchen, die denken, sie hätten irgendetwas Besseres erkannt. Herr, wir wollen ergriffen werden von dir, sodass dein Reich kommt, dein Wille geschieht und du durch uns hindurch fließen kannst und das tun kannst, was immer du tun möchtest. Danke, dass du hier bist. Vergib uns, wenn wir das manchmal als Floskeln benutzen, diese Aussagen. Es soll keine Floskel sein, sondern es soll etwas öffnen von Realpräsenz Gottes in unserem Leben. Oh, wir begehren so sehr, dass du kommst in unser Land, dass du kommst auf diese Welt ganz neu. Ganz neu. Sodass wir dich erkennen, wie du wirklich bist. Wie du wirklich bist. Heilig bist du. Heilig bist du, unser Gott. Füll diesen Raum mit deiner Herrlichkeit. Füll den Raum, wo Menschen jetzt gerade uns im Nachhinein auch sehen werden oder jetzt mit uns verbunden sind. Füll diese Räume mit deiner Herrlichkeit, mit deinem Licht. Komm, komm, wirke dein Werk. Halleluja, du bist heilig. Heilig bist du, Herr. Danke, Jesus. Oh, es ist so wohltuend, in der Gegenwart Gottes zu sein, stimmt's? Preist den Herrn. Ihr könnt euch auch gerne hinsetzen, wenn ihr wollt. Oder hinlegen. Ist egal. Wir sind im Wohnzimmer Gottes, sagt man oftmals. Ich möchte heute sagen, fast im Schlafzimmer Gottes. In dem Verborgenen, in dem, wo er wirklich ist. Er ist hier, er ist gegenwärtig. Preist den Herrn. In Daniel 11, Vers 32 heißt es, aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Es geht heute darum, Gott zu erkennen, wie er wirklich ist. Gott kennen und Gott kennen ist ein Unterschied. Wie viele von euch kennen Sabine Jordan? Es geht eine ganze Menge. Hände hoch. Nun, ich möchte fast sagen, dass eine Reihe von denen, die sich jetzt gemeldet haben, sie nicht wirklich kennen. Ich will nicht stolz sein, aber ich darf sagen, ich kenne sie. 40 Jahre Ehe, das ist ein absolutes Geschenk und Gott hat uns beschenkt mit einer wunderbaren Ehe. Auch meine Frau zu erkennen, nicht nur äußerlich wahrzunehmen, ach, da ist sie ja oder sie ist es, sondern sie im Geist zu kennen. Zu spüren, genau wo du heute das benannt hast, dieses prophetische Wort, von dem, dass Gott kommt und er möchte uns etwas zuflüstern. Da habe ich gedacht, ja, das ist mein Schatz. Sie empfängt solche Dinge von Gott. Manche fragen sich ja, wie wird es sein im Himmel eines Tages? Werden wir als Ehepaare uns wiedererkennen? Sehen wir dann anders aus? Ich sage, wenn du deinen Ehepartner im Geist hier schon erkennst, wirst du ihn auch an himmlischen Orten wieder erkennen. Das ist ein Geheimnis. Kennen und kennen ist ein Unterschied. Kennen ist eine tiefe Dimension und darüber wollen wir heute reden. Und wir schlagen auf, wenn ihr wollt, oder schauen uns an. Hiob 42, Vers 5. Wer weiß, was da steht? Das ist witzig, ne? Ich sag, wer weiß, was da steht? Und ihr wisst mehr als ich. Genau. Hier steht's geschrieben. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, sagt Hiob zu Gott. Vom Hörensagen habe ich von dir vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Es ist nicht ganz einfach, das Buch Hiob auszulegen und zu unterscheiden dazwischen, was sind Aussagen von Hiob und was sind Aussagen, die Gott inspiriert hat durch Hiob, um zu uns zu reden. Was ist das direkte Reden Gottes durch dieses Buch zu uns? Warum ist es nicht sehr einfach? Weil Hiob war unter Pressure gekommen, das wissen wir alle, ich muss es nicht ausholen. Und er fing an, Diverses zu diskutieren, mit seinen Freunden zusammen und vor Gott. Und äußerte Dinge über das, wie er Gott sah, wie er Dinge wahrnahm. Und nachdem er 40 Kapitel lang oder über 40 Kapitel lang das Ganze getan hat, hat er eine Begegnung mit Gott, eine persönliche Begegnung mit Gott. Und er sagt, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, nun aber hat mein Auge dich gesehen, ich verwerfe mein Geschwätz. Das heißt, eine ganze Menge von dem, was er zuvor gesagt hat, ist Geschwätz. Ha? Vieles, was wir über Gott vielleicht schon mal geäußert haben, ist Geschwätz. Warum? Weil wir hatten vom Hörensagen vernommen. Hörensagen ist second hand. Hörensagen ist, du hast eine Predigt gehört von einem gewissen Inhalt und hast diese Predigt aufgenommen in dein Hirn und dein Gehirn reproduziert diese Wahrheit und hervorkommt nicht Offenbarungserkenntnis, sondern es ist zunächst einmal, wenn es nur Kopferkenntnis bleibt, ist es menschlich, irdisch und nicht das, was Gott uns mitgeben möchte. Hiob nennt es Geschwätz. Gott möchte, dass wir rauskommen aus Geschwätz über Gott hin zu wahrer Gottesoffenbarung, das zu sehen, wer er wirklich ist. Das ist ein tiefes Wort. Ich habe von dir nur Secondhand vernommen. Ich habe von dir nur vom Hörensagen vernommen. Nun aber hat mein Auge dich gesehen. Mein Gebet für dich, für mich gemeinsam heute ist, dass unser Auge ihn sieht. Das heißt, wir eine persönliche Begegnung haben mit Gott, die zu einer Herzensoffenbarung führt, dass wir wahrnehmen, boah, das habe ich noch nie gesehen. Und das finde ich so spannend, dass nach, was weiß ich, wie lange ich gläubig bin, also 40 Jahre war ich ja Pastor, glaube ich, genau. Und davor war ich schon gläubig. Aber gesehen, wer Gott wirklich ist, das fing erst an mit der Wiedergeburt. Mit dem, eine Begegnung zu haben mit Gott, der mir zeigte, wer Jesus wirklich ist. Kopferkenntnis ist nur stückweise. Lasst uns zusammen lesen, 1. Korinther 8, Vers 1b, da heißt es, die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Das ist jetzt hochinteressant und wenn du etwas zum Mitschreiben hast, dann schreib dir diese beiden Worte auf. Erkenntnis und dann das Wort Liebe. Erkenntnis bläht auf, Kopferkenntnis bläht uns auf. Du findest vielerorts Leute, die sagen, ich habe das erkannt, dann kriegen sie sich an die Köpfe. Wenn du eine Offenbarung von Gott hast, wirst du nicht viel diskutieren über diese Offenbarung, sondern du weißt, dass du weißt, dass du weißt. Du hast eine Begegnung gehabt mit ihm. Erkenntnis, menschliche Erkenntnis über Gott bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, dann hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der wird von ihm erkannt. Lass uns das mal gemeinsam sagen, diesen letzten Teil. Wenn aber jemand Gott liebt, der wird von ihm erkannt. Darum geht es. Es geht um diese Intimität. Erkenntnis von Gott entsteht, will ich mal sagen, im Schlafzimmer Gottes. Von daher war das kein Versprecher, was ich vorhin gesagt habe, sondern ich meinte es so. Erkenntnis von Gott kommt in der Intimität, in deiner intimen Beziehung zu Gott zustande, wie Sabine das vorhin beschrieben hat. Gott kommt und er flüstert dir etwas ins Ohr. Er will ganz nahe kommen, er flüstert dir etwas ins Ohr. Er möchte diese Intimität haben. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen. Warum? Weil es war eine große Entfernung. Eine große Entfernung. Im Alten Testament nehmen wir eine große Entfernung wahr der Menschheit von Gott. Und sie bekommen Offenbarung von Gott und sie sehen Dinge von Gott, aber sie sehen sie doch noch nicht, weil sie hatten nur vom Hörensagen vernommen. Wann hat ihr Auge oder unser Auge ihn gesehen, als Jesus Fleisch wurde? Als Gott auf diese Erde gekommen ist. Darum ist in Jesus Christus die Gottesoffenbarung eine ultimative Gottesoffenbarung. In ihm sehen wir, wie Gott wirklich ist. Alles andere ist Hörensagen gewesen, was wir lesen im Alten Testament. Ohne Offenbarung des Heiligen Geistes ist es nur Hörensagen. Ich hatte vom Hörensagen vernommen, aber nun sieht mein Auge dich, jetzt nehme ich wahr, wer du wirklich bist. Also etwas Gutes zum Aufschreiben jetzt wäre, Erkenntnis ist nicht kognitiv. Erkenntnis ist nicht kognitiv, sondern Erkenntnis hat etwas mit Intimität zu tun. Ich möchte dich fragen, wie gut kennst du Gott? Wie kennst du ihn? Gott möchte dich tiefer hineinführen. Das erste Mal, wo das Wort Erkenntnis oder Erkennen in der Bibel vorkommt, das wissen die meisten hier in der Kirche, aber ich wiederhole es noch einmal. Das erste Mal, wo Erkenntnis vorkommt, ist in 1. Buch Mose Kapitel 4, Vers 1. Da heißt es, Adam erkannte Eva, seine Frau, und sie wurde schwanger und gebar. Wusstest du, dass über Erkenntnis jemand schwanger wird? Das sagt uns hier die Bibel. Adam erkannte seine Frau und sie gebar. Das heißt, dieses Wort, was hier steht, yada, erkennen, hat etwas mit einer höchsten Intimität zu tun. Und ich muss jetzt nicht hier eine auf Schlaumeier machen, ihr wisst es alle selber. Wenn ich jetzt meine Frau gesehen habe vor 42 Jahren, am 23. Juli 1982, sie gesehen habe. Sie lief auf Schloss Naumburg, so nannte sich dieses Schloss, lief sie dort mir über den Weg. Da habe ich sie gesehen. Es war kein Erkennen. Ich habe sie schon gesehen, aber es war kein Erkennen nach der Bibel. Sondern das Erkennen kam 2 Jahre später, als wir geheiratet haben, als wir eins wurden. Die Bibel hat ein Prinzip, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen, seiner Frau anhängen, die zwei werden ein Fleisch werden. Und Paulus kommt hin und sagt, ich deute dieses Geheimnis auf Christus und die Gemeinde. Das heißt, es gibt eine Begegnung zwischen dir und deinem Gott. Gott, das ist der Ehemann und du bist die Braut. Ein bisschen schwierig für uns als Männer vorzustellen, aber es ist so. Wir begegnen ihn und er gibt uns eine Offenbarung, ein Clou, dass du plötzlich siehst, was du vorher noch nicht gesehen hast. Du wirst erleuchtet, warum? Weil du hast eine Begegnung mit Gott und plötzlich fängst du an zu sehen, wie er wirklich ist. Und Gott hatte verschiedene Offenbarungen dem Volk Israel gegeben. Die erste, die ich heute emporheben möchte, ist in 2. Mose 20, Vers 3. Wir schauen uns den Text auch an. 2. Mose 20, Vers 3. Da sagt Gott, ich bin Yahweh. Ich will gar nicht viel darauf eingehen, wir haben schon viel davon gehört. Yahweh ist der sich erweisende Gott. Er ist der Gott, der, wenn wir ruft, antworten. 2. Mose Kapitel 3, empfehle ich nachzulesen in dieser Woche, ist die Begegnung von Mose, wo ein Mose Gott begegnet und er fragt Gott, wie ist dein Name? Und Gott sagt, mein Name ist, ich bin, der ich bin. Ich bin gegenwärtig. Das Volk hat gerufen, ich bin gekommen in ihrer Not, ich will mich erweisen in ihrer Mitte. Und dann sagt er, mein Name ist Yahweh. Yahweh. Und in Yahweh ist dieser Wortstamm Sein. Von daher ist es die Begrifflichkeit Yahweh, also wenn Gott sich vorstellt und sagt, ich bin Yahweh, heißt das, ich bin der gegenwärtige Gott, ich bin der Gott, der sich erweist, ich bin der Gott, der sich offenbart, der zu euch hinkommt, wenn ihr mich anruft in der Not, ich werde euch erhören, ich werde kommen. Dieser Gott, der sich erweist, der bin ich, das ist Yahweh, mein Name. Und dann heißt es weiter, diesen Namen sollt ihr nennen über alle Generationen. Über alle Generationen, ich bin derselbe. Ihr sollt es, lies es nach, 2. Mose 3. Das war diese Offenbarung über den Namen Yahweh. Gott sagt, das ist mein Name. Wir haben leider in den Bibeln kaum noch Yahweh irgendwo stehen. Es hat einen gewissen Hintergrund, aber auf den gehe ich jetzt nicht ein. Aber wir lesen in der Bibel, 6823 Mal den Namen Gottes, den Namen Yahweh. Und wenn du die Bibel aufschlägst, zum Beispiel mit der Elberfelder Übersetzung, Luther Übersetzung, dann siehst du dort im Alten Testament das Wort Herr, okay? Deshalb steht bei euch in der Bibel bei den meisten Stellen, ich bin der Herr, dein Gott, und dann ist Herr groß geschrieben, H-E-R-R groß geschrieben. Und das sind all die Stellen in der Summe, wo Yahweh steht. Das sind all die Stellen, wo Yahweh steht. Beispiel, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, steht, Yahweh ist mein Hirte. Also dieser Gott, der antwortet, der sich erweist, der kommt, wenn wir ihn begehren, wenn wir ihn suchen, der in seiner manifesten Gegenwart kommt. Dieser Gott, Yahweh, ist mein Hirte. Yahweh ist mein Licht und mein Heil. So, es geht um diesen Gott, der sich erweisen möchte, Stück für Stück erweisen möchte, der uns näher kommen möchte, der uns Dinge ins Ohr flüstern möchte. Wo wir sagen, wir kommen ganz nah an ihn ran, ich lasse alles hinter mir, ich will nichts anderes mehr in meinem Leben haben, ich will nur dich. Ich bin Yahweh, ich bin genau dieser Gott, der sich erfahren lässt in der Intimität, wenn du ihn suchst von ganzem Herzen. Das ist Yahweh. Ich bin Yahweh, dein Elohim, dein Gott. Nun, auch das wissen wir inzwischen, dass der Name, dass Gott, das Wort Gott im Hebräischen heißt wie? Elohim, höre ich gerade. Ist nicht ganz richtig. Halb richtig, richtig, ja, ich will es kurz erläutern. Warum? Elohim ist Plural. Ist das Wort für Gott, aber es ist Plural. Okay? Am Anfang schuf Elohim Himmel und Erde. Elohim, dieses hebräische Wort, heißt Gott, aber es ist Gott in Plural, es ist die Pluralform. Kein Mensch würde auf die Idee kommen, jetzt zu sagen, am Anfang schufen die Götter, weil es ist verkehrt, aber es heißt eigentlich nicht Gott, sondern Gott in Pluralsform. Warum? Wenn du die neutestamentliche Offenbarung hast von Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, verstehst du das? Am Anfang schuf Gott, der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, diese Erde. Und Gott sprach, Elohim sprach. So, das ist Vater, Sohn, Heiliger Geist. Sie sind immer in einem Paket zusammen. Sie sind nur zusammen, weil es ist die perfekte Gemeinschaft. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich bin Yahweh, dein Elohim. Das ist mehr als nur Gott, sondern es ist dieser Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und ich liebe dieses Wort dein. Ich bin der Herr, dein Elohim. Ich bin der Herr, dein Vater, dein Jesus, dein Heiliger Geist. Puh. Na, na, er ist nicht dein, er ist unser. Ja, aber hier steht jetzt dein. Ich bin Yahweh, dein Elohim. Heißt, ich bin der Herr, dein Gott. Plural. Heißt im Klartext für uns, die wir das lesen können, Offenbarung des Neuen Testamentes haben. Ich bin der Herr, dein Vater, dein Jesus, dein Heiliger Geist. Das konnten sie alles noch nicht verstehen im Alten Testament. Ich könnte jetzt stundenlang darüber reden, aber wir geben ein bisschen Gas, um auf die Punkte zu kommen, auf die es heute eigentlich geht. Aber hier ist etwas sehr, sehr Tiefes drin. Sehr, sehr Tiefes drin. Gott begegnet uns als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Schon damals, als noch keiner daran dachte, dass er als Vater, Sohn und Heiliger Geist sich offenbaren würde. Damit, wenn wir das Wort heute lesen, es immer noch aktuell ist für uns und die Schlüssel aufzeigt von dem, wie Gott sich erweisen möchte und zeigen möchte. Ich bin Yahweh, dein Elohim. Und jetzt kommt es, vor einigen Wochen habe ich davon kurz gesprochen, jetzt kommt es, du wirst keine anderen Götter haben neben mir. Und in der Tat, steht hier nicht, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, sondern es steht, du wirst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist hochinteressant. Ich habe das nicht gewusst, das hat man mir nicht auf der Bibelschule beigebracht. Das hat man mir nirgendwo erzählt. Ich bin nur drüber gestolpert, weil in der Elberfelder Übersetzung stand, kann auch übersetzt werden, du wirst keine anderen Götter haben. Und dann habe ich einen Spezialisten angerufen, einen Fachmann in Sachen Hebräisch, habe mich erkundigt und habe mich noch ein bisschen belehren lassen darüber und gesagt, was steht im Grundtext, was steht da? Und der hat mir bestätigt, und wir sind verschiedene Sachen einfach durchgegangen von den gesamten Geboten und insgesamt von dem, wo gesagt wird von Gott, dass er sagt, du sollst, sagte mir dieser Experte, er sagte, ja, wenn wir genau hinschauen und übersetzen es Wort für Wort, wie es da steht, ist es kein Imperativ. Das heißt, keine Befehlsform. Du sollst keine anderen Götter haben. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht Ehe brechen. Steht da nicht. Da ist kein Imperativ, sondern es ist die Futurform. Du wirst keine anderen Götter haben neben mir. Ich bin Yahweh Elohim, dein Vater, dein Jesus, dein Heiliger Geist. Wenn du das als Offenbarung eines Tages bekommst, wenn du das siehst, du wirst keine anderen Götter haben neben mir. Es geht gar nicht. Weil wenn du diese Offenbarung in dir trägst von dem, wer Gott wirklich ist, wenn du eine Herzensoffenbarung von ihm ist, wirst du in seinen Wegen gehen. Ja, was ist da mit dem Wort Gesetz? Wir finden doch in der Bibel das Wort Gesetz, wo es heißt, dies ist das Gesetz, was ich dir gebe. Da steht Tora. Und das Wort Tora, wenn du es genau übersetzt, oberflächlich gesehen steht es in Büchern drin, hieße es Gesetz, aber Tora heißt eigentlich nicht Gesetz, sondern es heißt wörtlich Lehre und Weisung. Das heißt, wenn Gott sagt, das ist mein Gesetz an dich, dann sagt er, das ist meine Lehre, das ist meine Weisung. Ich meine, im Psalm 32, ich habe es jetzt nicht genau im Sinn, heißt es doch, ich will dich lehren und unterweisen den Weg, den du gehen willst, den du gehen wirst, heißt es dort auch. Ich will dich lehren und unterweisen den Weg, den du gehen wirst. Ich werde meine Augen über dich offen halten oder zu übersetzen ist es auch, ich werde dich mit meinen Augen leiten. Das ist nicht die Route, sondern er leitet uns mit seinen Augen. Er ist Yahweh. Er ist Elohim, er ist dein Gott. Wenn du ihn erkennst, wie er wirklich ist, dann wirst du in seinen Wegen gehen. Es gibt gar nichts anderes für dich. Es fließt aus dir heraus. Und wenn du daneben tappst, wirst du zu ihm zurückkehren und sagen, mein Gott, es tut mir leid, vergib mir meine Sünden und er reinigt dich von aller Befleckung. Halleluja. Amen. So geht es auch weiter, wenn wir lesen 5. Mose 6, Vers 5. Du wirst Yahweh, dein Elohim, lieben. Übersetzt in meisten Bibelübersetzungen mit, du sollst Gott lieben. Steht nicht imperativ, auch an dieser Stelle. Ich habe extra aus meinem Urlaub nochmal meinen Experten angerufen und habe gesagt, das will ich jetzt nochmal wissen. Wie ist es mit 5. Mose 6, Vers 5? Er hat mir bestätigt, sagt, kein Imperativ. Es ist, du wirst den Herrn, dein Gott, lieben. Gott sagt, wenn wir ihn kennenlernen, wie er wirklich ist, wenn wir ihn kennenlernen, wie er wirklich ist, dann werden wir Gott lieben. Das gibt's gar nicht anders. Warum? Weil wenn wir ihn erkennen, wie Gott wirklich ist, wir erkennen ihn in Jesus, wie er wirklich ist. Alles andere ist Hören, Sagen. Wir hatten Altes Testament, wir hatten nur vom Hören, Sagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Das heißt, Jesus wurde Fleisch, er ging auf diese Erde, er lebte das Leben Gottes. Er sagte, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Denn was der tut, das tut ebenfalls auch der Sohn. Wie war es am Kreuz? Ja, Jesus schaute auf, was tut der Vater? Er ist bereit zu sterben. Also gehe ich auch ans Kreuz, weil es der Vater ist. Und du siehst immer Elohim in Gemeinschaft. Du siehst Jesus, wie er buchstäblich starb. Aber du siehst Gott, den Vater, wie er genau das Jesus gezeigt hat, gesagt hat, das ist mein Herz. Das heißt, die ultimative Gottesoffenbarung, das liebe ich, das hatte ich noch nicht so gelesen, aber es gibt es heute so weiter. Die ultimative Gottesoffenbarung ist Jesus und Jesus ist Gott, ist die Liebe. Die ultimative Gottesoffenbarung, ich glaube, wir haben es als auf Folie auch stehen, ist Gott ist die Liebe, denn die Botschaft, die wir verkündigen, das Evangelium, wie ist das? Es heißt in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt, nochmal richtig laut, so sehr hat Gott die Welt, nochmal, so sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr hat Gott wen geliebt? Die Christen geliebt? Nein. Die Welt geliebt. So sehr hat Gott, Agapao, die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Das heißt, das ultimative Evangelium, alles miteinander auf den Punkt gebracht, jede Weisung, jede Lehre auf den Punkt gebracht, ist Gott ist die Liebe. Und jetzt lesen wir, wenn ihr wollt, 1. Johannes 4, Vers 16. 1. Johannes 4, Vers 16. Wir haben erkannt und geglaubt die Liebe. Achte auf das Wort erkennen. Wir haben erkannt, Adam erkannte seine Frau und sie gebar. Wir haben erkannt, es passiert etwas im Geschehen des Erkennens. Wir haben erkannt und geglaubt die Liebe. Da könntest du ja erstmal einen Punkt setzen. Wir haben erkannt und geglaubt die Liebe. Und dann wird es erläutert, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das heißt, die ultimative Sichtweise, wie ist Gott wirklich, das ist Jesus. Und die ultimative Sichtweise, wie handelt er, wie ist er, wenn wir es auf einen Punkt bringen, er ist die Liebe. Er ist die Agape, die bedingungslose Liebe, die vorher nicht gesehen wurde. Und wir verstehen plötzlich, es ist nicht das Gesetz, es ist nicht die Tora, es ist nicht die Weisung, sondern es ist die Gnade und es ist die Liebe Gottes, die sich offenbart. Und durch ihn finden wir, wie Gott wirklich ist. Und dann bringen wir es auf einen Punkt weiter. 1. Johannes 4, Vers 19. Wenn wir diese Erfahrung machen, wer Gott wirklich ist, die Liebe. Wenn wir diese Erfahrung machen, was passiert dann? 1. Johannes 4, Vers 19. Wir lieben. Wir lieben. Wenn wir die Offenbarung haben, er ist Yahweh Elohim. Was werden wir tun? Du wirst, ich bin der Herr, Yahweh Elohim, dein Elohim. Du wirst den Herrn lieben. Du wirst ihn einfach lieben. Du wirst es zum Ausdruck bringen. Wie ist diese Liebe zum Ausdruck gebracht? Zum Beispiel in Anbetung. Ich nehme nochmal dieses Wort 1. Korinther 8, Vers 1, B und 3. Nee, 1. Korinther 8, Vers 3 nehme ich nochmal hinzu. Wenn aber jemand Gott liebt, der wird von ihm erkannt. Wenn du anfängst, Gott zu lieben, responst einfach zu Gott hin, sagst, ich liebe dich, dann wird er kommen und dir eine Offenbarung geben von der Liebe Gottes. Du wirst getränkt werden von der Liebe Gottes. Ich fand, war so bewegt und berührt von der Predigt von Gideon, Pastor Gideon, letzten Sonntag. Ich fand es so fantastisch, dass er genau in diese Richtung ging und benannte und sagte, es ist nicht interessant, was für eine Erkenntnis du hast über diesen Bereich und jenen Bereich. Es ist nicht, was gefragt werden wird eines Tages, sondern es geht um die Liebe. Es geht um die Liebe. Es geht nicht darum, dass wir als Charismatiker und uns Pfingstler sagen, hier sind die Geistesgaben, hier ist jenes und das glauben wir, sondern alles zusammengebündelt, um was es eigentlich geht, ist die Liebe. Und die Liebe ist der Maßstab. Und am Ende der Tage, Jesus, bevor er wiederkommen wird, er testet seine Gemeinde. Er sagt, wie ist es mit der Liebe? Wo ist eure Liebe? Wir kommen zurück zu ihm und sagen, Herr, wir wollen dich erkennen. Wir gehen nicht nur ins Wohnzimmer Gottes, wo wir gute Nahrung kriegen, ins Esszimmer Gottes, wo wir gute Nahrung kriegen, sondern wir gehen in sein Schlafzimmer hinein. Wir wollen seine Nähe. Wir wollen ihn erleben, wie er wirklich ist. Gott möchte Raum schaffen. Gott möchte Raum schaffen. Wir sagen, hier sind noch einzelne Plätze frei. Hier ist noch Raum für Menschen, die kommen. Ja, aber wann werden sie kommen und wie werden sie kommen? Wie werden sie kommen für einen zweiten und dritten Gottesdienst? Wie werden sie kommen? Wir wollen diese ganze Stadt errettet sehen. Amen. Und die Botschaft, um die es geht, Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Und Gott sagt, wenn du mich kennenlernst, wie ich wirklich bin, Yahweh, Elohim, wenn du mich erkennst in dem, wie ich wirklich bin, du wirst mich lieben. Darum ist das Allererste, das Erste und Größte, was wir hier praktizieren, zu Jesus hin versammeln. Das ist unsere Genetik, unsere Identität. Wir versammeln uns zu Jesus hin und seine Gegenwart kommt. Lass uns mal zusammen aufstehen. Jesus. Wir lieben, weil er hat uns zuerst geliebt. Versteh, er liebt uns zuerst, er hat seinen Sohn gesandt in diese Welt und daran misst sich alles. Und wenn du diese Liebe aufnimmst in dein Herz, dann verändert dich das von innen heraus und du fängst an zu lieben. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Zum Glauben kommen an Jesus Christus heißt, sein Herz zu öffnen für den, wer Gott wirklich ist. Er ist die Liebe. Du lässt diese Liebe hinein in dein Herz und wenn du sie hineinlässt in dein Herz, wirst du zu einer neuen Schöpfung. Jesus sagt, wenn jemand dürste, der trinke von mir. Dann heißt es hinterher, dies sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Wenn Gott die Liebe ist, was für ein Geist ist diese Liebe? Es ist der Geist der Liebe. Es ist der Geist der Liebe. Und ich glaube, dass Gott ganz neu heute möchte, dass wir uns füllen lassen mit dem Geist seiner Liebe. Es geht nicht darum, Erkenntnis weiterzutragen von, oh, das habe ich so erkannt, das habe ich jenes erkannt, sondern wir kommen zu der ultimativen Gottesoffenbarung. Gott ist die Liebe. Wir treten ein in das, wir sagen, Gott, wir wollen dich kennen, wie du wirklich bist. Wir schaffen dafür Raum. Raum. Und das fordert uns natürlich heraus. In zwei Richtungen responsen wir, antworten wir. Das eine ist, wir beten, wir lieben Gott, wir lieben ihn zurück. Und Jesus sagt, das ist die größte Weisung, die es gibt. Gott lieben von deinem ganzen Herzen, deinem ganzen Seelen, deinem ganzen Sein. Und das andere ist, wir lieben unseren Nächsten wie uns selbst. Und ich glaube, dass Gott wirklich kommen möchte, das messen möchte bei uns. Wie ist es mit unserer Agape-Liebe zu Gott hin und zu den Nächsten? Das ist das ganze Ding, worum es geht. Simplify your theology. Simplify deine Theologie. Mach deine Theologie einfach. Sie ist einfach, indem Jesus ist gekommen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Gott ist die Liebe. Herr, und wir müssen einfach eingestehen, ich muss selber eingestehen, dass wir oft auf so vielen verschiedenen anderen Spielwiesen uns bewegen, göttlicher Erkenntnis. Aber wir wollen ergriffen sein von dem, dass du wirklich die Liebe bist, dass du uns geliebt hast von Anbeginn, bevor wir an dich glaubten. Herr, wir sind so schnell dabei, irgendwelche Menschen zu maßregeln oder auf sie zu zeigen mit Fingern, weil sie verkehrt leben nach unserer Vorstellung. Aber es ist nicht unser Job, anderen zu sagen, wie sie verkehrt leben. Es ist unser Job, die Liebe weiterzugeben, die du uns gegeben hast. Herr, wir kehren neu um. Wir wollen Raum schaffen für dich. Wir wollen Raum schaffen für diese Liebe in unseren Herzen. Wir sagen, komm neu, begegne uns ganz neu. Herr, wir rufen dich an. Wir wollen dich neu als Jesuszentrum. Wir wollen dich neu erleben. Neu. Du bist die Liebe. Wir kommen zu dir. Diese Liebe ist für uns gestorben am Kreuz, als wir noch Sünder waren, als wir Gott nicht kannten. Wir wollen Menschen lieben in dieser Stadt, bevor sie sich bekehrt haben. Wir wollen sie lieben, wir wollen sie einfach lieben. Wir wollen nicht gesetzlich sein, wir wollen einen Paradigmenwechsel. Einen wirklichen Paradigmenwechsel, weg von Gesetzlichkeit hin zu dem, dass wir sagen, wir lieben, wir lieben, wir lieben, wir lieben, wir lieben. Wir lieben, weil er hat uns zuerst geliebt. Lass uns das mal gemeinsam sagen. Wir lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Noch einmal. Wir lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vielleicht können wir dieses Lied singen. Wir schaffen Raum für dich. Und sagen, Herr, wir wollen Raum schaffen für dich, dass deine Liebe uns erfüllt. Und ich glaube, dass der Heilige Geist jetzt gerade überführt von dem, wo dir bewusst wird, wie du das Gesetz gelebt hast, auch gegenüber anderen. Das Gesetz. Wir haben oftmals diese Welt betrachtet durch den Filter des Gesetzes. Aber Gott möchte, dass wir diese Welt betrachten durch den Filter des Blutes von Jesus. Siehe, das ist das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Wir sollen die Menschen so lieben, als wäre keine Sünde mehr da bei ihnen. Weil das Sündenproblem hat Jesus gelöst. Wir lieben sie einfach, weil wir die Berufung erkennen, die in ihnen drin ist. Jeder einzelne Mensch ist ein Pixelpunkt von der Ebenbildlichkeit Gottes. Jeder einzelne Mensch ist ein Punkt von dem, was Gott widerspiegeln will auf dieser Welt. Jeder Mensch ist bedeutsam. Jeder Mensch ist es wert zu lieben. Auch ein Putin ist es wert, geliebt zu werden. Auch Terroristen sind es wert, geliebt zu werden. Jeder Mensch, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Wenn wir anfangen, die bedingungslose Liebe aufzunehmen und zu leben, werden wir sehen, wie unser Umfeld verändert wird. Als erstes werden wir selbst verändert. Amen. Werden dieses Lied singen. Und ich werde heute keinen Aufruf machen in Richtung Erstentscheidung für Jesus. Ich werde heute einen Aufruf machen hin zur Liebe. Und den kann jeder, auch wenn er das erste Mal sich entscheidet für Jesus, in Anspruch nehmen. Aber auch derjenige, der 50 Jahre dabei ist. Eine Entscheidung zu sagen, ich kehre um zur Liebe, weg von Gesetzlichkeit, weg von Gesetzlichkeit. Versteh das, was wir vorher gehört haben, es ist nicht mal Gesetz, es ist Weisung. Wo Gott eigentlich meint, ich will dich mit meinen Augen leiten, ich will dich unterweisen, ich will dich lehren, ich will dich in meine Arme schließen. Gott schließt dich jetzt in seine Arme. Oh Gott, wir wollen umkehren zu dir. Verstehe, ich möchte nicht irgendwie diesen Gottesdienst einfach nur abschließen und wir gehen da raus und das war irgend so eine neue Wahrheit, die wir gehört haben. Was? Das Wort Gesetz gibt es in dem Sinne gar nicht. Dann kann man darüber diskutieren und nicht diskutieren. Und schon ist man wieder auf einer verkehrten Spielwiese. Das erlebe ich manchmal nach dem Gottesdienst. Dann kommen irgendwelche Leute, haben irgendeine kleine Grete gefunden in der Predigt. Und dann geht es hinterher nur noch um die kleine Grete, die gefunden wurde. Und über diesen Inhalt, über den man sich austauscht. Um all das geht es nicht. Es geht nicht um die Greten. Es geht um den Fisch. Es geht um die Wahrheit. Es geht um den Inhalt. Es geht darum, Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und es geht darum, dass wir mehrmals am Tag Buße tun und umkehren, weil wir plötzlich feststellen, das, wie ich jetzt mit meiner Kollegin oder meinem Kollegen geredet habe, war nicht die Liebe. Und wir kehren um und tun Buße und glauben an das Evangelium. Das Evangelium, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und wir sind da, um zu lieben. Seid ihr dabei? Seid ihr dabei? Preist den Herrn. Halleluja, wir singen dieses Lied, wir schaffen Raum für dich und ich möchte dich ermutigen, wir sind schon fast vorbei, aber wir kriegen das noch hin. Ich möchte dich ermutigen, eine grundlegende Entscheidung zu treffen in deinem Herzen, zu sagen, ich will eine Frau, ich will ein Mann der Liebe sein, erkennen Yahweh Elohim, wie er wirklich ist. Auf den Punkt gebracht, er ist die Liebe. Und wir sagen, komm jetzt, erfülle uns mit deiner Liebe. Und während wir dieses Lied singen, möchte ich ermutigen, lass uns einfach die Kamera nur nach vorne gerichtet halten auf die Bühne. Wer immer sagt, ich tue hier einen Schritt, ich will mich entscheiden für die Liebe, trete am liebsten von dem Platz, wo du jetzt stehst, auf einen anderen Platz, und es kann nur einen Meter entfernt sein, auf 50 Zentimeter, aber mach irgendetwas oder meine wärmste Empfehlung, komm einfach hier nach vorne, reih dich ein mit den vielen, die hier nach vorne kommen und sag, ich trete raus aus meinem Verständnis, weil unser Verständnis ist so gesetzlich geprägt. Ich sage es nach 40 Jahren Pastor sein, ich sage es, mein Verständnis ist so gesetzlich geprägt, warum wir sind gesetzlich erzogen worden und wir haben das gesetzliche Verständnis eingehämmert und eingetrichtert bekommen. Aber Gott ist sowas von Liebe, sowas von Gnade, er ist so anders, als wie wir denken. Wenn jemand meint, etwas erkannt zu haben, hat er noch nicht erkannt, wie er erkennen soll. Wir erkennen, Gott ist die Liebe. Halleluja. Wir singen dieses Lied, trete von einer Stelle zu anderen einfach zu sagen, ich verlasse den Ort der Gesetzlichkeit, ich gehe hin zu einem Ort der Liebe. Komm sehr gerne hier nach vorne, um dem Ausdruck zu geben und wir singen dieses Lied. Und der Herr sagt, geh hin und lebe diese Liebe, lass sie fließen. Lass sie einfach fließen zu deinem Nächsten, zu deinem Gegenüber und ich werde Wunder tun in eurer Mitte. Ich werde Wunderbares tun in eurer Mitte. Der Herr segne dich darin, in deiner Entscheidung ein Mensch der Liebe zu sein. Der Herr segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und er schenke dir in dieser Woche wieder ganz neu seinen Frieden, diesen Frieden seiner Liebe. In Jesu Namen. Und alle sagen gemeinsam, Amen.